Hallihallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir Bangs, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Und heute sind wir wieder zu dritt.
Ja, und das bei schönsten strahlenden Sonnenschein, nicht wahr?
Nee. Wir haben angeblich Sahara-Staub hier. Das ist ein ganz merkwürdiges Wetter heute.
Ja, weißt du, mich erzählt einfach jetzt nicht mehr, ja? Wir haben schönen strahlenden Sonnenschein und damit ist gut.
Ich beschiebe ihn so leicht mit dem Handrücken zur Seite.
Ja, toll. Ja, Leute, ich gehe dann mal. Dann wünsche ich euch eine schöne Aufnahme und so weiter. Obwohl, nee, warte, jetzt würden einige beim Zuhören aufatmen. Ich bleibe.
Nee, die Freude machen wir ihnen nicht, nicht wahr?
Nein, wir sind gehässig und gemein und so, ne? Mhm. Schon klar. So, wollen wir loslegen, weil wir haben ja einiges zu besprechen und fangen wir wieder mit Politik an. Haha, wer hätte das gedacht?
Und dann haben wir schnell hinter uns, nicht?
Richtig. Und ihr könnt euch jetzt bestimmt alle denken, was kommt. Krieg im Iran. Tada. Denn, das ist für Japan alles andere als gut, dass da hinten gerade die Hütte brennt oder da Pavian angreift oder wie man das jetzt auch nennen will. Japan ist mit dem Iran politisch zumindest sehr dicke. Glaubt man gar nicht, aber die unterhalten sehr, sehr gute Verbindungen. Naja, man kann sich also nicht so auf die Seiten der Vereinigten Staaten und Israels stellen und das hat man dementsprechend auch nämlich nicht gemacht. Tatsächlich hat man sich ganz schön enthalten. Man macht sich mehr Sorgen auf die Auswirkungen der Sicherheit, Wirtschaft und Energieversorgung. Und da macht man sich sogar verdammt große Sorgen, denn gerade die Energieversorgung ist sehr empfindlich, denn das meiste, was Japan importiert an Öl und so weiter, kommt nämlich genau aus der Ecke. Und die Straße von Hormuz ist da wahnsinnig wichtig und je länger das dauert, desto unschöner wird's. Ja. Dazu kommt auch, dass der Iran allgemein gerade ein bisschen durchdreht. Es sind nämlich zwei japanische Staatsbürger, darunter ein Journalist, festgenommen worden. Das findet die Regierung natürlich auch nicht so toll von ihrem diplomatischen Partner, sagen wir jetzt mal. Und da brennt die Hütte.
Sieht unschön aus. Ich meine, sieht doch auch für uns unschön aus, ne? Die Preise werden jeden umschmeißen, ne?
Mhm.
Ist ja nicht so. Es gibt ja genug Leute, die sagen, okay, also, ich bin fein raus, ich wohne in der Stadt, ich muss nicht mit dem Auto fahren. Haha, die Preissteigerung werden dich auch erwischen, weil es gibt mehr Leute, die Sprit brauchen, als du denkst.
Es ist nicht nur das. Ich meine, wir haben da bekanntlich so eine Gaslobbyistin als Wirtschaftsministerin. Mehr brauchen wir dazu, glaube ich, nicht sagen.
Nee.
Nein, das Ding ist, also ich glaube, wir sind uns alle einig. Das Mullah-Regime im Iran, das ist, also das geht gar nicht, das muss weg und so weiter und so fort. Klar, was allerdings ein bisschen fatal ist, ist, wie das gerade passiert, weil, wenn das so weitergeht, dann brennt bald der ganze Nahe Osten. Dauert nicht mehr lange. So, und Japan geht noch einen Schritt weiter, denn, wie ich ja sagte, die Straße von Hormuz ist ja wahnsinnig wichtig, also diese Wasserstraße. Das ist natürlich so, dass der Iran da ganz gerne sagt, nee, wir machen eine Vollblockade und so weiter und so fort. Wohlgemerkt, noch ist das Ding nicht blockiert. Also ich weiß, die Medien berichten hier gerade ganz gewaltig drüber, nö, ist alles blockiert und so weiter und so fort. Nee, zu 100% ist es noch nicht blockiert. Es ist saugefährlich, da durchzufahren. Und dementsprechend hat die japanische Regierung gesagt, also wenn da jetzt was passiert und die Straße blockiert wird und Schiffe von uns angegriffen werden und so weiter und so fort, dann könnten wir durchaus militärisch eingreifen.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn die Straße von Hormuz blockiert wird, dann greift nicht nur Japan ein.
Ja, also das ist ja Eskalationsstufe hoch 10. Mhm. Ich kann aber Japan verstehen, dass sie da jetzt etwas nervös sind, weil gerade Energiefrage ist ja in Japan so ein Ding. Ich meine, wir heulen schon rum, dass jetzt der Benzinpreis gestiegen ist, obwohl es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. Aber in Japan wird das deutlich krassere Auswirkungen haben, wenn da jetzt alles blockiert wird.
Ja. Also man muss dazu sagen, es ist natürlich so, dass es ja nicht nur der Benzinpreis ist. Also es gibt schon Auswirkungen tatsächlich auf den Tourismus in Japan. Denn viele fliegen über den Nahen Osten, steigen da um, also auch aus Europa, weil, weiß ich, es ist günstiger oder so, ich kenne die Preise nicht, aber na gut, viele machen es halt. Und es hagelt gerade Stornierungen.
Ja, das ist so eine Sache mit Dubai und so und das kann ich verstehen, dass man da jetzt etwas nervöser ist, darüber zu fliegen. Aber ich meine, das hatten wir schon in der Vergangenheit mit anderen Nahostkonflikten. Da hat man dann auch eine Zeit lang erstmal einen großen Bogen darum gemacht, was natürlich auch teurer wird, weil dann, wenn das Flugzeug einen Umweg fliegen muss, ne, kostet mehr.
Ja.
Mal sehen, wie lange das jetzt anhält. Aber ja, ist erstaunlich, dass sich das so schnell schon ausgewirkt hat. Also, dass man das so schnell sagen kann, dass das die Zahlen runterschraubt.
Ja, das ist heftig, muss man sagen, dass sich das so extrem bemerkbar macht. Aber gut, ja. Es war klar, dass da was passiert und die Leute machen sich natürlich berechtigterweise Sorgen, dass das ganze Leben jetzt wieder teurer wird. Hinzu kommt, dass es mittlerweile auch ganz schön Kritik an der Premierministerin gibt, weil die halt sehr vorsichtig agiert oder was heißt vorsichtig, sondern eher so, was ich nicht sehe, darüber brauche ich mich nicht kümmern, darum muss ich mich nicht kümmern. Sie hat ja schon die Sache mit China im Nacken, die nicht ganz so gut ankommt, weil, naja, Touristen bräuchte man ja schon. Jetzt bricht halt noch der andere Teil vom Tourismus weg, kommt also gar nicht gut an und dass man halt auch allgemein da nicht so, oder ich sag mal, sehr zurückhaltend ist, was den Iran angeht, wird auch nicht so gut aufgenommen.
Ja, wobei ja, ich glaube, das ist aktuell die cleverste Lösung. Also, dass sie erstmal guckt, wie entwickelt sich das, als wenn sie gleich, diesmal hat sie wahrscheinlich nachgedacht, bevor sie was sagt. Deswegen, ich glaube, es ist besser, dass sie erstmal nichts sagt.
Ich frage mich auch, was sie erreichen könnte, rein pragmatisch gesehen. Ne? Wenn sie sich dann den Staaten anschließt, die den Krieg im Iran verurteilen und das Vorgehen der USA, das offensichtlich für die Katz ist, ne? Aber was erreicht sie damit? Ne? Macht sie damit irgendwas gut? Wahrscheinlich eher nicht. Ich meine, das ist auch von den vielen anderen Staaten, ist es bisher eher nur der erhobene Zeigefinger.
Ja, man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht unbedingt gerade ein neues Phänomen, dass man lieber Trump in den Arsch kriegt, als mal deutlich zu werden. Leider. Aber naja, gut. Wir werden eh sehen, wie sich das entwickelt, ob das gut ist oder nicht. Relativ. Wie gesagt, das Mullah-Regime ist absolut nee. Das gehört dringend weg, also was sie sich geleistet haben bisher oder was sie gemacht haben bisher, das ist absolut menschenunwürdig. Aber naja, ob das da jetzt so gut ist, dass man es halt eskalieren lässt, ich weiß ja nicht. Aber gut, vielleicht brauchen wir auch mal wieder einen Weltkrieg, wer weiß.
Nein, danke.
Nein, danke, ich verzichte gerne.
Ja, ich eigentlich auch, aber irgendjemand will die Welt anscheinend brennen sehen, habe ich so langsam das Gefühl.
Naja, ich meine, wenn man sagt, ja, die Geschichte wiederholt sich immer wieder, wir sind im Jahre 26, also, ich will nichts sagen.
Ja, komm, ich habe noch ein paar Jährchen, könnte das bitte bis dato warten? Dankeschön. Ich weiß nicht, ich mag meine Ruhe irgendwie. Und ich bin definitiv zu alt für einen Fronteinsatz. So, in Japan ist es ja so, dass sehr, sehr viele Menschen an physischen Problemen durch die Arbeit leiden. Weil das ist schon, also die Arbeitswelt in Japan ist sehr hart, im wahrsten Sinne des Wortes. Und immer mehr Menschen lassen sich halt deswegen auch krank schreiben. Das ist natürlich für die Wirtschaft nicht so toll. Und dementsprechend hat die japanische Regierung jetzt angekündigt, dass die psychische Gesundheitsprüfung Stresscheck bis Mai 2028 für alle Unternehmen verpflichtend einzuführen ist. So. Also egal welche Größe, es muss gemacht werden, weil aktuell ist es halt beschränkt auf einer gewissen Größe und das soll sich jetzt ändern.
Das ist schon ein großes Ding. Mhm. Die Vorstellung, dass in dem Land, das sich so als rechtsliberal anpreist wie Japan, dass dann die Regierung allen Unternehmen vorschreibt, das muss gemacht werden. Okay.
Ja, man muss dazu sagen, schlecht ist es natürlich nicht. Man könnte natürlich auch was am Arbeitsstil ändern, aber wir machen mal lieber einen Gesundheitscheck und gucken, ob die überhaupt noch einsatzfähig sind. Ja.
Das finde ich ja generell so ein bisschen faszinierend an Japan, dass die meisten größeren Arbeitgeber generell ja diese Gesundheitschecks im Jahr anbieten, also dass du dann da einen Tag tatsächlich frei bekommst mit deinen Kollegen und entweder kommt der Arzt dann direkt in den Betrieb oder du gehst dann ins Krankenhaus und lässt dich einmal komplett durchkontrollieren. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil ich meine, das stellt natürlich auch sicher, dass erstens deine Mitarbeiter regelmäßig zum Arzt gehen und nicht irgendwann einfach tot umfallen, weil sie sagen, machen wir nicht, hab nicht die Zeit dazu. Und andererseits ist es ja eine Win-Situation wieder für den für den Mitarbeiter, weil der halt die Gelegenheit dazu kriegt. Weil ich meine, jeder, der Vollzeit oder auch Teilzeit arbeiten geht, weiß, wie schwer es ist, mal einen anständigen Arzttermin zu bekommen.
Oh ja, auch in Japan ist das nicht sehr wirklich einfach. Ja, im Prinzip ist es ja eine gute Sache. Trotz allem sollte man vielleicht überlegen, mal ein bisschen am Arbeitsziel zu basteln. Aber nee, deswegen, oder daran denkt man gar nicht, man macht eher das Gegenteil. Die Premierministerin hat ja jetzt angekündigt, dass man die Arbeitszeitregelung lockern möchte, damit die Menschen mehr arbeiten können, wenn sie wollen. In Umfragen sagten übrigens 0,1% der Teilnehmer, wollen wir. Der Rest, nein. Komisch, wer hätte das nur erwartet? Oder nehmen wir mal so die Sache mit den Lehrkräften, wo sich ja immer mehr mit wegen psychischen Erkrankungen beurlauben lassen und so weiter und so fort. Also vielleicht sollte man daran mal was ändern, aber naja, gut, fühlt man ja Gesundheitscheck sein.
Aber eine Frage beim Gesundheitscheck ist, was ist denn, wenn die feststellen, dass der Mitarbeiter absolut psychisch nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten? Was macht man dann?
Dann kriegt er eine Behandlung, damit er wieder einsatzfähig wird.
Ja, weil sowas auch so einfach so schnell geht, ne?
Naja, das hat ja keiner gesagt, dass es so schnell geht oder so, aber ja, man macht das halt, ne?
Ja, also es wird halt darauf hinauslaufen, der fällt aus für die nächste Zeit.
Logisch.
Es ist nur, ich habe gar keine Ahnung, ob das dann irgendwie gesetzlich geregelt ist, da, ne? Ob dein Arbeitsblatt dann gesichert ist, bis du zurückkommst vor dieser Maßnahme.
Gute Frage, nächste Frage. Das kann ich leider ehrlich gesagt gar nicht beantworten, weil ich kenne die Maßnahmen selber nicht so ganz. Ich habe auch ehrlich gesagt das Beiblatt nicht ganz so verstanden, als ich mir das durchgelesen habe, weil das ist total merkwürdig.
Ja, es sieht komisch aus. Ne? Es sieht auf den ersten Blick eigentlich vernünftig aus und ordentlich, ne? Eine ordentliche Maßnahme. Aber irgendwie, die Erfahrung macht einen zynisch und zweifelnd. Ne?
Nein, nicht nur das, sondern dieses Blatt, also dieses Beiblatt oder Informationsblatt, das ist so konfus formuliert. Keine Ahnung, also ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, worauf die hinaus wollen. Ich glaube, die wissen das selber nicht, sondern haben gesagt, wir machen da jetzt einfach mal irgendwas und fertig.
Hm.
Naja, ist ganz, 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 ganz seltsam.
Ganz ehrlich gesagt, irgendwas machen ist besser als einfach nur Däumchen drehen. Also,
ja, natürlich, klar. Ja. Da muss dringend was gemacht werden, auf jeden Fall, weil so kann es nicht weitergehen. Ja, gut, aber wenn man halt gleichzeitig dann noch an der Arbeitszeitregelung rüttelt und noch so ein paar andere Sachen einführt, wo der Arbeitnehmer drunter zu leiden hat, ich weiß jetzt nicht, ob das, nee, also das wirkt irgendwie nicht so nach klarer Linie, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das fühlt sich irgendwie so halb durchgebacken nur, ne?
Ja, ja, auf der einen Seite tun wir so, als ob, also wir reiten die Pflaster vor und auf der anderen Seite, hier ist das Messer.
Ja, ja, den Ast ansägen und dann wieder verkitten und auf der anderen Seite ansägen.
Das stimmt, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Aber so ist ja so oft Japan in vielen Regelungen, dass sie sagen, wir machen das jetzt und dann stehst du im Prinzip vor so einer halb fertig gebauten Treppe ohne Türen oder genau, so ein Stockwerk ohne Türen. Also das ist immer so, ja, wir haben es irgendwie gemacht, aber wir denken es nie zu Ende.
Ja,
was eigentlich bedauerlich ist, weil es eigentlich gute Ideen sind, aber ja, na mal sehen,
ja, ich meine, so ein Gesundheitscheck im Großen und Ganzen ist eine verflucht gute Idee. Das sollten wir auch hier in Deutschland mal dringend einführen, bin ich der Meinung. Wobei, gut, das könnte einige Arbeitgeber ganz schön erschrecken. Aber die Grundidee selber ist ziemlich gut. Nur man muss dann halt eine klare Linie fahren. Man kann ja nicht einerseits sagen, gut, wir nehmen den Arbeitnehmer ein bisschen in Schutz und auf der anderen Seite, ja, wir geben aber den Arbeitgeber jetzt wieder mehr Möglichkeiten in die Hand. Also so funktioniert das Ganze nicht. Also, nee, vor allen Dingen, weil auch alle Statistiken eigentlich sagen, auch in Japan wünschen sich die Leute ein bisschen mehr Zeit zum Leben.
Ja, klar.
Das ist vielleicht ein neues...
Geburtenrate.
Ja. Es mag ja ein neues Phänomen für viele ältere Menschen sein, weil damals war das ja anders, aber ich meine, naja gut, die Zeiten haben sich ja allgemein geändert. Und der Arbeitnehmer ist ja durch den Arbeitskräftemangel in einer ziemlich guten Position. Er kann gut verhandeln, weil, ja, macht es oder ich bin weg, dann viel Spaß beim neuen finden.
Ja, also die Leute aus den älteren Generationen vergessen halt, dass sie für ihre Arbeitskraft damals auch viel, viel mehr bekommen haben.
Ja.
Die jungen Leute arbeiten im Prinzip genauso viel und die bekommen nicht mal die Hälfte von dem, was die Leute damals bekommen haben.
Hinzu kommt dieses Generationsprinzip, dieses Prinzip, ein Leben lang in einem Betrieb gibt es in Japan so nicht mehr. Das vergisst man auch ganz gern. Damals war man halt angestellt und dann blieb man da und man konnte sich darauf verlassen, nicht rausgeworfen zu werden. Das gibt es heute nicht mehr.
Nee, ist nichts mehr mit Stabilität und garantierte Beförderung einfach nach Zeit.
Richtig, das ist halt eben der Point. Ich meine, gut, nach Zeit ist auch immer so eine Sache mit einer Beförderung. Aber man darf halt nicht vergessen, auf der einen Seite, also klar, längere Arbeitszeiten und so weiter, das hätte damals wahrscheinlich wunderbar funktioniert. Einfach weil eine ganz andere Absicherung da war. Heutzutage, da deckt man sich auch, warum soll ich denn eigentlich mehr arbeiten, wenn mein Arbeitgeber ein Vollidiot ist und ich sowieso jederzeit meinen Job verlieren kann. Also, nee. Das ist irgendwie wieder, ja, halbgar. So, was ebenfalls neu ist oder neu kommt, ist, dass Japan die Strafen für gefährliche Fahrweise verschärfen wird, denn es gibt zu viele Unfälle mit Todes- oder Verletzungsfolge.
Finde ich gut, weil Verkehrsunfälle, finde ich, sind immer nie hart genug bestraft worden.
Richtig, aber es gibt noch eine Besonderheit. Und zwar, Derzeit besteht gefährliches Fahren aus 8 Tatbestandsvarianten. So, und die werden jetzt auf 11 erhöht. Und dabei gibt es dann auch das allererste Mal feste Geschwindigkeits- und Alkoholgrenzwerte, die ausdrücklich in diesen Strafbestand verankert werden. Also es gibt schon Strafbestände wie Geschwindigkeit und Alkoholgrenzwerteüberschreitung, aber eben nicht unter gefährlicher Fahrweise. Was ich übrigens ein bisschen seltsam finde, wenn ich ehrlich bin.
Okay, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ne? Es ist immer diese Vorstellung von, dass härtere Strafen viel bringen, ne?
Nicht wirklich.
Zum Beispiel Abschreckung, ne? Dann sagt man, hey, wir haben die Todesstrafe, denn das schreckt ab. Ja, deswegen hat Amerika auch so friedfertige Großstädte, nicht wahr?
Ja.
Aber dass viele Sachen nicht genau definiert werden, ist oft ein absoluter Klotz am Bein, besonders in der Rechtsprechung. Ne? Das wissen wir in Japan, wenn da die Wischiwaschi-Gesetze daherkommen, die einfach nur so grob formuliert sind. Ja, deswegen finde ich das eigentlich gut hier, was da.
Also abläuft. Ich sag mal so, das ist eigentlich das perfekte Beispiel von Japan macht gerne halbgare Sachen. Denn der Strafbestand der gefährlichen Fahrweise mit Todes- oder Verletzungsfolge wurde 2001 eingeführt. Komischerweise gab es erstmal nur 5 Tatbestandsvarianten. Ja, warum hat man nicht gleich eigentlich alles damit reingepackt? Es ist nicht, also ich meine, das ist kein neues Phänomen, dass manche Leute gerne mal alkoholisiert Auto fahren oder ich sag jetzt mal Geschwindigkeitsbegrenzung für nur so temporäre Vorschläge halten.
Ja, weißt du, was da wahrscheinlich passiert ist? Dass der alte Spruch von wegen nichts ist so permanent wie vorläufige Sachen, ne? Und das war bestimmt so eine vorläufige Regel. Wir fangen jetzt mal an mit diesen 5 Sachen, wir bauen das irgendwann aus. Irgendwann, 25 Jahre später.
Also von der Motto, ups, da haben wir ja was vergessen. Hey Peter, hast du die Unterlagen mal geschickt vor so 20 Jahren?
Das wäre ehrlich gesagt, wäre das beim Ämtern zu, könnte man das zutrauen. Bei Japan ist genauso bürokratisch was Deutschland wie Deutschland. Also Sachen gibt's eh.
Ja, aber ich meine, es ist schon gut, dass sie das machen, weil gefährliches Fahren, also ich sag mal straßenraulig, sind wirklich ein Problem über die letzten Jahre in Japan geworden. Mhm. Also auch halt wirklich gefährliches Fahren, wie zum Beispiel halt das Auffahren, plötzliches Abbremsen, Spurenwechsel, also im Prinzip Arschlochfahren, was man...
Nicht nur das, auch die Driftgruppen zum Beispiel. Die werden also immer schlimmer. Da wurde übrigens letzte Woche eine komplette Gruppe verhaftet, weil sie sich in Tokio ihren Spaß erlaubt haben. Das kam nicht so gut an.
Ja, der Hinweis, Tokyo Drift ist keine Anleitung. Das ist nur Unterhaltung, der Film, als Hinweis. Ja, aber deswegen, also das, wir hatten ja leider in den letzten Jahren öfter mal schon halt traurige Meldungen, wo halt doch schwere Unfälle passiert sind, weil gefährliches Fahren passiert ist. Und da sind meistens auch die Opfer dann halt sowas wie Familien oder halt auch junge Leute, die eigentlich nichts falsch gemacht haben, weil in solchen Situationen werden eher die verletzt, die halt irgendwie provoziert oder halt teilnahmslos daneben stehen, als die eigentlichen Fahrer. Und da finde ich, dass solche Strafen durchaus, also härtere Strafen durchaus angebracht sind und dass man das auch ausweitet. Wie gesagt, dass Alkoholfeuer noch nicht dabei war, verstehe ich nicht, aber gut, jetzt ist es dabei, also.
Also man muss dazu sagen, Japan möchte ja die Zahl der Verkehrsunfälle mit Todesfolge eigentlich auf null haben. So, sie sinken ja auch tatsächlich, aber die Zahlen im letzten Jahr zeigen halt, okay, das Regierungsziel wurde mal wieder verfehlt. Und man hat gar keine anderen Möglichkeiten, als jetzt da noch einzugreifen und da die Strafen halt zu abschreckender zu gestalten, in Gänsefüßchen. Weil anders kriegt man die Zahlen nicht weiter runter. Denn das sind tatsächlich die akuten Probleme, die im japanischen Straßenverkehr noch da sind. Mhm. So, kommen wir zum nächsten Thema. Und jetzt, liebe Leute, setzt euch hin. Das wird jetzt richtig hart. Also, Japan ist ja das Land der Automaten. Ich meine, wie viel gibt's insgesamt? Es sind ein paar. Also es sind ein paar mehr.
Nur ein paar, ne?
Ja, ich hatte doch die Zahl hier irgendwo. Moment. Wo hab ich sie? Ach ja, genau. Es sind über 500.000 ungefähr. So. Problem ist jetzt aber, gerade die Getränkeautomaten, das ist ja der größte Teil der Automaten tatsächlich, das Geschäft gerät ins Wanken und zwar ganz gewaltig, denn einer der größten Betreiber dieser Automaten, die Duodo Group Holdings, Gott ist das ein Name, hat in diesem Jahr nämlich ein heftiges Minus angemeldet und zwar von 30,3 Milliarden Yen, also 176 Millionen Euro. Und das ist ganz schön böse. Grund dafür sind mehrere Faktoren. Zum einen, die Leute wollen Geld sparen, gehen also lieber in die Conibis. Zum anderen, die Leute wollen Geld sparen und kaufen lieber gar nichts.
Ich hatte das schon gedacht, dass das daher kommt.
Ja, man muss dazu eine einzige Sache ganz hervorheben. Getränke aus den Automaten sind teurer als in den Conny-Bees.
Ja, die sind teurer als die 24-Stunden-Supermärkte. Und es gibt auch Preisschwankungen. Ne? Ja. Du kannst durch eine Straße laufen und dann siehst du dort den Kaffee für 150 Yen. Mhm. Läufst ein paar Straßen weiter, siehst in einem anderen Automaten den Kaffee für 120 Yen. Also,
ja, das ist wirklich ein bisschen komisch.
Das ist auch ein ziemlich heißer Wettbewerb. Ne? Die versuchen sich gegenseitig da die Kunden abzugreifen.
Richtig. So, das Ergebnis des Ganzen ist, dass die Dudo Group, dieser Name, jetzt gesagt hat, okay, wir fangen jetzt mal an, Automaten abzubauen. Ein weiterer Hersteller hat das gerade heute angekündigt. Wir werden aus dem Automaten-Business komplett aussteigen. Es lohnt sich nicht mehr. Und auch viele andere Unternehmen denken darüber nach, die Automaten abzubauen oder auszusteigen. Das heißt, der Automatenanteil an Einwohnern in Japan wird deutlich geringer.
Ich meine, an sich ist es ja nicht so verkehrt, weil ich meine, die Dinger gibt es ja wirklich überall. Die sind genau wie Konbinis. Du gehst durch eine Straße durch, hast an der einen Ecke einen, biegst ab und zack, an der nächsten Ecke siehst du den nächsten. Und bei den meisten Automaten in den Großstädten ist das tatsächlich auch so. Also ein bisschen weniger wird, glaube ich, nicht wehtun, oder?
Ja, es pendelt sich halt von selber ein, weil die Gewohnheiten sich ändern. Ich glaube auch nicht, dass es nur daran liegt, dass die Leute gerade zu wenig Geld in der Tasche haben. Ne?
Ja, das wird einer der Hauptgründe auf jeden Fall sein. Aber nein, es wird nicht nur daran liegen. Natürlich nicht. Das Angebot, wie du gerade sagtest, unterscheidet sich halt Straße für Straße. Es gibt einfach zu viele und die Leute werden ja allgemein sparsamer. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das sieht man ja zum Beispiel an Hanami, was ja jetzt bald wieder losgeht. Auch da heißt es, okay, dieses Jahr wird böse, weil die Leute lieber alleine feiern oder am liebsten gar kein Geld ausgeben. Es macht sich halt überall bemerkbar. Das ist natürlich klar.
Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass Automaten in Japan den Weg von Printerzeugnissen gehen, ne? Also von Druckmedien. Also die werden nicht langsam aussterben über die Jahrzehnte, aber
nein, das ist unmöglich.
Wird wahrscheinlich nicht so große Ansammlungen mehr geben. Also weil oft siehst du dann nicht nur einen Automaten, sondern gleich drei oder vier an einem Pulk immer, ne?
Ja. Übrigens, kleiner Tipp, wenn ihr mal in Tokio seid, da gibt es an einer Ecke in Akihabara eine ganz kleine Ecke mit sogenannten Zombie-Automaten. Das sind super alte Geräte. Sieht auch ehrlich gesagt so aus, als nachts sollte man da nicht hingehen, da könnte einer mit einem Messer auf euch warten. Also so sieht's halt aus. Kann ich nur jedem empfehlen. Das sind sehr spannende, sehr alte Sachen drin.
Du, es gibt auch mehrere Automatenmuseen, nicht wahr?
Richtig.
Das ist auch eine schöne Sache.
Jetzt habe ich die Zahl. Tatsächlich gibt es in Land rund 4 Millionen Verkaufsautomaten. Also sprich, ein Automat kommt auf rund 30 Einwohner.
Boah, das sind ja Zahlen. Also ich meine, das ist unglaublich.
Aha. So, kommen wir mal zu einem Thema, das ja eigentlich ja Deutschland betrifft. Wir hatten ja jetzt mal wieder einen Streik, beziehungsweise zwei Streiks, weil jetzt am Samstag, also wir nehmen ja am Freitag auf, jetzt am Samstag wird ja in Köln und ich habe keine Ahnung, in irgendeiner Stadt wird noch gestreikt. Aber letzten Samstag wurde ja, oder vorletzten Samstag in dem Fall, wurde ja also an ganz vielen Ecken gestreikt. Und immer wenn gestreikt wird, dann kommt ein ganz bestimmtes Argument in den Social Medias. Und zwar, in Japan hat der Nahverkehr auch gestreikt, aber die Leute, die Busfahrer sind trotzdem gefahren, haben die Leute umsonst mitgenommen. Übrigens, Props an die BZ. Wenn man schon Scheiße schreibt, sollte man sich vorher mal informieren. So, denn, Achtung, jetzt kommt's. Das passt gar nicht zusammen, denn in Deutschland ist es ein Arbeitsstreik um härtere Löhne gewesen, um mehr Löhne gewesen. In Japan ist es allerdings ein Mitbewerberstreik gewesen. Das heißt, eigentlich ging es darum, dass ein Mitbewerber auf einmal eine Strecke befahren durfte, die zu einem anderen Unternehmen eigentlich gehört. Und das fanden die Busfahrer nicht so toll. Und deswegen haben sie, naja, nicht gestreikt, aber zumindest kein Geld zum Fahren genommen von den Passagieren.
Ja, also das ist eine andere Sorte von Protest, ne?
Richtig. Das ist der Punkt, das kann man beides überhaupt nicht vergleichen. Deswegen, Leute, wenn dieses Argument kommt, bitte teilt es nicht weiter. Ne? Ich kann es echt nicht mehr lesen.
Das ist aber auch so ein Fall vom Buschfunk. Ne? Also das wurde mal übersetzt und weitererzählt und irgendwie ist das jetzt über die Jahre in dieser Story geendet. Ja, also man kann es indirekt als Streik bezeichnen, aber die Ursachen dahinter sind halt was ganz anderes.
Ja, es ging halt nicht um Löhne oder um Arbeitsbedingungen wie halt hier in Deutschland, sondern es war halt wirklich ein lokaler Konflikt zwischen einem privaten Unternehmen und einem Wettbewerber. So, das ist was ganz anderes. Und dieser Vergleich hinkt halt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass selbst wenn wieder die großen Medien drauf aufspringen, genau dasselbe unreflektiert weitergeben, also das tut dann wirklich schon ein bisschen weh.
so ist es halt mit Geschichten, ne? Einige halten sich unglaublich hartnäckig, ne?
Ja, und die hält sich also seit Jahren, das siehst du immer mal wieder.
Ich meine, es gibt einige Sachen, die sind unsterblich geworden.
Richtig.
Zum Beispiel die Idee über Wölfe, ihr kennt das, oder?
Ja, mit dem Alpha-Wolf. Ja, das hat man im Nachhinein herausgefunden, dass das ziemlicher Bullshit ist, ne?
Ja, der Autor selber hat sein Leben lang versucht, irgendwie sein eigenes Buch, seine eigene Geschichte irgendwie abzustreiten, zu unterwandern und uns zurechtzubiegen. Hat keine Chance. Das Ding hat einfach ein altes Leben und du bist erledigt.
Ja, ich meine aber auch, was anderes ist zum Beispiel, dass sich ja immer noch teilweise hartnäckig das Vorurteil hält, dass zum Beispiel Geishas ja eigentlich nur Nobelprostituierte sind.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr interessantes. So.
Und dass Ninja irgendwelche, weiß ich nicht, kleinen Kerlchen in schwarzen Kostümen sind, die, ja, also es gibt eine Menge Vorurteile.
Ja,
und,
also gerade die Sache mit den Ninjas sind schon wirklich der Hammer, weil da geht man davon aus, dass Japan mal damals eine ganze Schattenarmee hatte. Nein, das war ein Dorf und vielleicht hier und da verteilt, aber das waren gar nicht so viele. Der ganze Mythos wurde einfach nur aufgepusht. Genauso wie Samurais, die unbesiegbaren Krieger. Nein, das stimmt so nicht. Aber okay.
Ich meine, es ist logisch, wenn man auch nur 2 Minuten drüber nachdenkt. Ne?
Ja,
würde
natürlich, klar.
Jemand, der als Spion und Attentäter arbeitet, sich extra so verkleiden, dass man ihn sofort als Spion und Attentäter erkennt? Nein.
Da sagst du was. Und nein, übrigens, die Fingerzeichen waren auch nur bei Naruto. Die sind auch nicht normal. Das halten wir auch mal bitte fest.
Die kommt auf was ganz anderes. Das ist eher so ein religiöser, mystischer Bereich. Ja. Ne? So Taoismus und so.
Das hat doch was mit so Flüchen im Prinzip zu tun. Dass wenn man das so also die Zeichen formt und dann zerschlägt, dass man das Böse von sich abwendet. Das gibt es ja zum Beispiel, glaube ich, in Chihiros Reise ins Zauberland gibt es auch eine Szene, wo sie da irgendwie so 2 Ringe aus den Fingern formen soll und so. Also ja, das ist eigentlich was ganz anderes, was auch sehr faszinierend ist, aber erklär das mal den Leuten, ne?
Nein, danke. Da könnten wir ihnen auch erklären, Leute, das One Piece gibt es nicht. Es gibt keine Grand Line, verdammt nochmal.
Aber bei dem One Piece, da musst du jetzt vorsichtig sein. Das gibt's jetzt theoretisch.
Naja, er hat halt eben aufgeschrieben, was da drin ist und hat das dann versenkt und dann wurde jetzt wohl gefunden oder irgendwie so in dem Dreh. Ich habe das nicht ganz verfolgt, aber haben meinetwegen das.
Ja,
anscheinend ging auf Twitter rund.
Also, sie haben es noch nicht geborgen, aber man ist sich ziemlich sicher, dass man zumindest, also ich weiß gar nicht, wie man das in der Seefahrt nennt, aber es gibt ja auch so auf Seekarten praktisch so Bereiche, die nummeriert sind, damit man weiß, wo man ist. Und im Prinzip sind die sich ziemlich sicher, dass sie diesen Bereich schon gefunden haben. Die müssten eigentlich jetzt nur jemanden dahin schicken, der mal da ein bisschen rumtaucht.
Und jetzt kann man eigentlich froh sein, dass Archie Oda nicht in Deutschland lebt, weil in Deutschland würde er jetzt eins auf den Deckel bekommen wegen Umweltverschmutzung. Obwohl in Japan glaube ich auch. Aber naja, gut, wir werden sehen. Nein, aber trotz allem, ja, ich meine, Japan pusht das ja auch unglaublich. Also gerade so diesen Mythos Samurai zum Beispiel, das wird ja gepusht ohne Ende. Ist ja auch ein interessanter Mythos, muss man ganz ehrlich sagen, dass sie aber zum Beispiel bei der Invasion der Mongolen nur durch ein ganz gewisses Glück gewonnen haben. Also sprich, weil Einfluss der Natur. Erklären wir jetzt mal lieber nicht. Aber trotz allem, was den Streik angeht, dieses Modell der Streiks, dass man halt eben seine Arbeit trotzdem erledigt, aber zum Beispiel keinen Eintritt oder keine Gebühr verlangt, das ist gar kein Einzelfall in Japan gewesen. Das kommt tatsächlich häufiger vor.
Ja. Und es ist nicht unbedingt ein Zeichen für den überragenden und überlegenen Charakter der japanischen Busfahrer. Das war auch Kalkül und Strategie. Also
natürlich, das sind ganz normale Menschen. Ich meine, die sind nicht alle so freundlich und ja, uns hier passiert gerade Scheiße, wir grinsen und machen eine harmlose Aktion. Nee, so war das eigentlich nicht. Also nein, es ist was anderes und ist nicht ansatzweise mit dem Streik hier in Deutschland vergleichbar. Das halten wir mal bitte fest und das wäre nett, wenn sich das mal durchsetzen könnte, was ich nicht glaube, aber naja gut. So, kommen wir mal zum Matcha-Boom. Matcha ist toll, aber Matcha ist halt leider ein Influencer-Produkt geworden oder Gesundheitsprodukt, wie man ja so schön sagt, dementsprechend. Haben wir ja schon öfters berichtet, in Japan steigen ja immer mehr Teeproduzenten auf Tencha um, also sprich das Grundprodukt für Matcha. Das Problem an der ganzen Geschichte, das können aber nicht alle. Und sehr, sehr viele Teeproduzenten müssen mittlerweile aufgeben, weil sie einfach auch das Problem haben, den normalen Tencha und so weiter nicht loszuwerden. Und sie können nicht einfach auf Tencha umsteigen. Und dementsprechend hatten nach Angaben der Wirtschaftsauskunftsdatei Taikoku Databank 13 Unternehmen im letzten Jahr ihre Geschäftstätigkeit eingestellt. Das hört sich nach wenig an, aber so viele Produzenten gibt es in Japan auch nicht.
Also dieser Matcha-Boom, ich hatte eigentlich gedacht, dass es immer nur sich aufs Ausland beschränkt, größtenteils.
Ja, tut's ja auch.
Ja, aber dann, ich verstehe nicht genau, die anderen Hersteller hätten die nicht leben können ohne den Markt im Ausland.
Naja, Einmal das und zum anderen ist es halt so, dass der Teekonsum in Japan allgemein abnimmt. So, man greift halt lieber mehr auf Kaffee zurück. Ja, auch die Japaner können kaffeesüchtig werden. Gute Leute. Auf der anderen Seite, man greift halt auch sehr gerne natürlich eher so auf Softdrinks und so Krams mittlerweile zurück. Also das heißt, Sencha und so weiter, das geht in Japan halt zurück. So, wenn man dann aber sich zum Beispiel den Boom nicht anschließen kann, dann hat man ein Problem. Und tatsächlich ist auch Sencha und so weiter auch im Ausland nicht mehr so gefragt, weil Matcha überwiegt einfach alles.
Ja, ist ein bisschen ungleich. Das,
dezent ausgedrückt, ja.
Ganz ehrlich, ist, na, da rede ich natürlich hier, da predige ich hier gegen die Wand, aber es wäre im Interesse der japanischen Regierung, so ein kleines bisschen da zu regulieren. Die wollen ja Werbung machen für japanisches Essen auf der ganzen Welt, ne? Die wollen das ja durchbringen. Und dann sollten sie schauen, dass sie den restlichen Teesorten ein kleines bisschen schmackhafter machen, den Leuten anstelle vom Matcha, weil der macht das alleine.
Wobei, es gibt ja die Theorie, dass der Matcha demnächst Konkurrenz bekommen könnte.
Okay. Warte, jetzt schon wieder.
Naja, also es gibt ja immer so praktisch so Leute, die voraussagen, was so die nächsten Foodtrends sind. Also siehe Dubai-Schokolade. Und man geht davon jetzt aus, dass es demnächst vor allem Ube sein wird. Also falls jemand es nicht weiß, Ube ist im Prinzip so eine lilafarbene Süßkartoffel, die auch tatsächlich immer mehr in Getränken und auch Gebäck und etc. Anklang findet, auch im Ausland. Und es gibt tatsächlich die ersten Ketten in Amerika, die zum Beispiel Ube-Getränke anbieten und darunter zum Beispiel Starbucks. Und Starbucks war zum Beispiel auch einer der ersten, die im großen Stil Matcha-Latte und so ein Zeug angeboten haben. Also es könnte sein, dass sich da vielleicht Ende des Jahres so ein bisschen was verschiebt, aber mal erstmal abwarten. Ne?
Also ganz ehrlich, mir sind die ganzen Foodtrends egal. Ich habe Dingschokolade, hier Dubai-Schokolade, gnadenlos ignoriert, viel zu teuer das blöde Zeug. Matcha trinke ich schon seit Jahren, aber koche damit nicht. Solange es keinen Grünkohl als Innenprodukt gibt, bin ich ganz ehrlich, mache ich keinen Foodtrend mit. So, also liebe, falls was Influencer zuhören, seht mal zu, dass Grünkohl drankommt. Ja. Ja, so, genau, jawohl. Entschuldigung, ich bin Norddeutscher, ich mag Grünkohl.
Ich dachte, es gibt so Smoothies mit Grünkohl heutzutage.
Ja, aber das ist ja alles noch nicht in. Erst wenn bei uns die Grünkohlproduzenten anfangen zu kotzen, weil sie nicht mehr hinterherkommen, ab da wird's gut.
Ich höre schon, Micha prophezeit uns Grünkohlschokolade.
Das wäre tatsächlich eine Idee. Sollte man mal ausprobieren. Anstelle von Engelshaar halt eben Grünkohl drin.
Ich versuche mir das gerade so geschmacklich vorzustellen.
Ja, obwohl, eigentlich müsste man ehrlich sein, das wird wahrscheinlich eher dann Richtung Spargel gehen.
Spargel, okay.
Ja, das ist doch das deutsche liebstes Komplettgemüse. Grünkohl ist ja nur in bestimmten Landen sehr begehrt. Lassen wir das einfach sein, egal, können wir dann aber drüber reden. So,
ich glaube, sonst verursachen wir noch Brechreiz bei unseren Zuhörern.
Och, Menno. Och, Mann. Ey, ich rede hier immer noch von Grünkohl, ich rede nicht von Lapskaus oder so Krams, ja? Okay, egal, lassen wir das Essen mal beiseite, weil ich habe Hunger. In Japan ist ja seit Mitte November in einigen Teilen sehr große Trockenheit. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Tja, und jetzt hat die Präfektur Kanagawa gesagt, ja, liebes Tokio, wir haben hier ein klitzekleines Problem mit den wichtigen Reservoirs. Die sind nämlich ganz schön runtergegangen, was die Wassermenge angeht. Tja, wir halbieren jetzt mal eure Wassermenge. Also von etwa 220.000 Tonnen täglich wird das jetzt auf 110.000 Tonnen reduziert. Ja, das Problem ist, das dürfte nicht das einzige Mal sein, dass reduziert wird, denn die japanische Wetterbehörde hat schon angekündigt, liebe Leute, ihr müsst noch ein bisschen warten, bis es irgendwann mal regnet.
Okay, das wird dann halt nicht nur zu einem Problem für die Präfektur. Das wird ein Problem für die größten Teil von Japan. Wir wissen ja, wie viele Leute in der Region Tokio leben.
Ich bin Tokio auch gerade etwas überrascht, weil ich meine, Sommerzeit ist ja in Japan noch ein Stückchen hin, oder?
Ja, und eigentlich kommt noch die Regenzeit vorher. Aber die fällt halt auch immer knapper aus. Das ist ein blödes Problem. Und Tokio hat ja schon Ende Januar zum Wassersparen aufgerufen, weil eben da schon die Wasserreserven sehr, sehr niedrig waren. Mittlerweile hat man ja auch dieses lustige Phänomen, dass in einigen Stausees die Geisterstädte wieder aufploppen. So, hui, wir sind back, weil nicht mehr genug Wasser da. Gut ist das Ganze definitiv nicht. Es ist einfach zu trocken. Übrigens ist ein Phänomen, das wir auch gerade hier in Deutschland erleben.
Ach, das dürfen wir gar nicht so laut sagen.
Ich habe nicht das blöde, K-Wort erwähnt, ja? Das halten wir mal fest. Aber nein, es ist in Deutschland tatsächlich gerade genauso. Das Problem ist halt eben einfach, dass die Wasserreserven in den wichtigsten Reservoirs, also im wichtigsten 4 Reservoirs, mittlerweile auf unter 35 oder bei 35% liegen und sinkend sind. Und das ist natürlich gar nicht gut.
Ja. Da gibt's die, ich meine, jetzt versuchen sie zu reagieren. Ne? Da wird ein Krisenstab eingerichtet, wir müssen uns überlegen, wie machen wir das, aber was können sie denn groß machen? Du kannst nicht einfach so aus dem Ärmel eine neue Möglichkeit rauszaubern, um Wasser zu speichern.
Entsalzungsanlagen und dann Meerwasser oder so, keine Ahnung. Aber das
ja,
Problem
klar, aber das ist alles etwas, was du nicht einfach so machen kannst. Da müssten wir jetzt aber auf jeden Fall auf langfristige Weise planen.
Jetzt mal ein kleiner Fun-Fact. Das ist nicht erst seit Mitte November. Das Problem war letzten Sommer auch ganz, ganz böse. Das hat auch ziemlich böse die Landwirtschaft getroffen. Und dass man da nicht schon angefangen hat, einen Krisenstab einzurichten, ist eine reife Leistung.
Ja, ich meine, jedes Mal ist die beste Gelegenheit, um anzufangen, 10 Jahre vorher.
Ja.
Die meisten Experten haben das auch schon früher gesehen. Aber wenn sie anfangen, dann hoffentlich ist nicht irgendwas von wegen Großhänderingen und dann sagen, ja, wir müssen sparen, aber dann passiert nichts. Weil das wird sich nicht einfach bessern. Das wird einfach ein Problem sein, das werdet die nächsten 50 bis 100 Jahre mitkämpfen müssen. Ne?
Kannst du davon ausgehen.
Ja.
Also es ist ein Riesenproblem. Es wird im Sommer noch problematischer. Es muss was passieren, definitiv. Nur was passieren, tja, da kann ich leider auch nicht sagen. Übrigens, neben Kanagawa hat auch schon die Präfektur Koshi Notfallmaßnahmen ergriffen, denn auch da ist die Wasserversorgung mittlerweile betroffen und auch da sagt man, liebe Leute, spart Wasser und man hat den Wasserdruck reduziert.
Ja, ich frage mich, ob es dann irgendwelche Trends auch da gibt, weil wenn die zu langsam sind, ne, in der großen Planung, Regierung und allem Möglichen, dann müssen die Leute selber Hand anlegen und dann packen sie sich halt irgendwas aufs Dach, wo es Regenwasser fängt, was man dann filtert.
Oder Trockenseife, Trockenshampoo wird davon mal schlagartig ganz beliebt.
Oh ja, du, wart nah, bis irgendwelche Leute da eine Marktlücke finden.
So, dann ist diese Woche noch was passiert. Und zwar hat ein Gericht in Japan die Auflösung der Vereinigungskirche, auch bekannt als Family Federation of World Peace and Unification oder Moon-Sekte, so ist sie hier bei uns bekannt, beschlossen, also angeordnet. Damit ist die Sekte in Japan keine steuerreligiöse Körperschaft mehr. Und damit fallen alle steuerlichen Vergünstigungen weg, die normalerweise Religionsgemeinschaften in Japan erhalten. Ja, sie darf noch aktiv sein, aber das ist, im Prinzip ist sie eigentlich praktisch tot.
Das ist krass.
Mhm.
Es ist übrigens natürlich das Richtige. Ne? Ja, es ist der richtige Schritt.
Das ist eine unglaublich gefährliche Sekte.
Ja, aber es ist trotzdem, es ist im Kontext, also geschichtlichen Kontext auch krass, ne? Dass ein politisches Attentat diesmal tatsächlich was getan hat.
Mhm. Naja, wobei die Aum-Sekte hat ja auch durchaus politisch motivierte Attentate gemacht und da hat man die ja auch recht schnell wieder abgesägt.
Naja gut, ich meine, das war ja auch wirklich heftig mit dem Sarin-Anschlag, ne? Das halten wir mal fest.
Na, da war ja noch mehr. Also die haben ja auch zum Beispiel Politiker teilweise gezielt angegriffen. Also das war praktisch der Höhepunkt nur von diesen Gewalttaten.
Und sie sind immer noch aktiv, darf man auch nicht vergessen.
Ja, unter anderem Namen und als Splittergruppe, da muss man halt. Aber die stehen immerhin auch unter Überwachung, ne? Also die können nicht einfach tun und lassen, was sie wollen in Japan.
Richtig, und das wird wahrscheinlich mit der Sekte hier auch passieren. Interessanterweise haben wir übrigens eine Pressemitteilung der Sekte aus, ich glaube aus der Schweiz bekommen. Das war sehr interessant, was man da lesen konnte, weil Japan schränkt ja die Religionsfreiheit ein und so weiter und so fort. Was man nicht reingeschrieben hat, ist, dass man versucht hat, Politiker zu manipulieren. Was man auch nicht reingeschrieben hat, ist, dass die Vereinigungskirche in Japan genau an dem Tag, wo das Urteil gesprochen ist, wurde, ein paar Millionchen Yen rüber nach Südkorea geschickt hat. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Das wollte ich auch gerade sagen. Da hat man schnell noch seine Schäfchen ins Trockene gebracht.
Ja, na, also die ist jetzt auf jeden Fall Geschichte. Man wird sich weiter mit ihr beschäftigen müssen. Ja, aber der Einfluss ist auf jeden Fall weg.
Das ist gut.
Ja, Gott sei Dank. Weil wie gesagt, die Sekte ist wahnsinnig gefährlich. Die versucht sich ja auch in Deutschland kräftig zu rekrutieren, vor allem Studenten.
Ja.
Passt da auf, liebe Leute.
Ja, ja, also wenn euch jemand mal so zum Bibelkreis einlädt, lehnt dankend ab. Ich wüsste auch sowieso nicht, warum man da hingehen sollte, aber gut. Aber ich finde es auch interessant, dadurch, dass ja die Sekte damit ja in einer Form und Weise geächtet ist, mal sehen, wie viele Politiker sich da jetzt noch irgendwie trauen, irgendwie Kontakt dazu zu haben.
Kein einziger.
Ja, mal sehen.
Ja, also so schlau sind Menschen leider Gottes nicht, aber sie werden es versuchen, mehr zu verhandeln.
Das Problem ist, eine andere Sekte macht sich in Japan gerade bald, Scientology.
Och Gott, Japan hatte schon immer sehr viele Sekten.
Mhm. Na, aber die werden gerade tatsächlich aktiver, die wird dann wohl anscheinend ein bisschen Luft.
Ja, weißt du, was das Traurige eigentlich ist? Ich glaube, so Scientology passt auch wunderbar zu dem Mindset von vielen Menschen in Japan. Also, dass die da noch keinen Fuß vorher gefasst haben, hat mich ehrlich gesagt überrascht. Umso trauriger ist es, dass sie, glaube ich, sehr gute Chancen haben, sich da zu etablieren.
Leider. So, kommen wir mal zu einem leichten Thema. Wie wär's dann mit ein bisschen Luft aus der Dose? Perrier, falls jemand das was sagt.
Oh Mann, Spaceballs. Machen Sie gleich eine Fortsetzung?
Ja, die soll dieses Jahr rauskommen.
Gott.
Ja, wobei, eigentlich, der Film dürfte keine Fortsetzung kriegen, ganz ehrlich. Aber ich bin mal gespannt auf die Fortsetzung der Mumie. So, egal, lassen wir das. In Japan gibt es ja schon Luft aus Tokio in Dosen und Luft aus was weiß ich was in Dosen. Und jetzt gibt's auch Luft von Hiroshima in Dosen.
Okay, erstmal eine Nase voll Hiroshima. Das ist ein Werbespruch, den ich gerne hätte sehen wollen, aber
ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie ist das unangenehm. Ich weiß nicht, ob es aufgrund gewisser historischer Ereignisse, aber ich weiß nicht, irgendwie, wenn jemand
ich mal anbiegt. Ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, es ist das perfekte Produkt. Du machst einfach eine Dose, machst einen Deckel drauf, verkaufst es, da ist Luft drin, fertig.
Ja, schon, aber ich weiß nicht, ob es gerade für Hiroshima so das ideale Souvenir ist.
Könnte schlimmer sein, es könnte Fukushima sein.
Ja, das stimmt auch wieder, aber also ich weiß nicht, hat so ein bisschen schwarzen Humor. Ich weiß nicht, ob man sich in Hiroshima da bewusst ist, dass das vielleicht im Ausland so wirken könnte, aber
muss ich auch überlegen, irgendwie ist es unfair, ne? Das, wie lange ist das jetzt her mit dem Atombombenabwurf, ne? Das ist eine Welten, Generationen. Ja,
also ich sag mal so, es ist natürlich ein nettes Gimmick, mal wieder so ein Touristengeschenk in Anführungsstrichen. Ich wette auch, ganz viele Touristen kaufen es oder werden es kaufen, jetzt wo es bekannt wird. Aktuell ist es noch nicht so gefragt, muss man ganz ehrlich sagen, weil man kann sie nur in 25 Automaten kaufen. Aber naja gut, ich meine, warum nicht? Die Luft aus Tokio verkauft sich wie geschnitten Brot.
Gibt es das nicht auch tatsächlich in Köln, Kölner Luft?
Ja. Nee, im Moment heißt das nicht Kölner Wasser.
Ja, das stinkt
genauso
ne?
eklig, also von daher.
Es gibt bei mir was, das nennt sich Berliner Luft, aber das ist ein Schnaps.
Ich habe keine Ahnung, was es hier in Köln ist. Aber bei Kölner würde mich das auch nicht wundern. Gebe ich auch ganz ehrlich zu. So, die Präfektur, die Stadt, Niagawa hat sich jetzt entschlossen, mal eine Steuer auf leerstehende Wohnhäuser einzuführen. Die Abgabe soll im Haus des Jahres 2029 aufs gesamte Stadtgebiet erhoben werden. Damit ist man tatsächlich Kyoto ein bisschen voraus, denn Kyoto begrenzt das nur auf bestimmte Bereiche. Grund dafür ist, man möchte endlich aufhören, dass Häuser leer stehen, die eigentlich dringend als Wohnraum benötigt werden, weil man spekuliert ja in Japan sehr gerne mit Immobilien anscheinend. Und das will man jetzt endlich ändern, denn das ist einfach nicht mehr normal, denn in der Stadt stehen unglaublich viele Gebäude wirklich leer. Und da wird auch kein Mieter für gesucht oder so. Aber in der Stadt herrscht auch ein verdammter Wohnungsmangel, also ein heftiger Wohnungsmangel. Und die Preise explodieren dadurch. Und man sagt jetzt, nee, also jetzt werden Steuern gespart und reingeholt und wir wollen die Leute da bewegen, dass sie entweder vermieten oder verkaufen.
Das ist keine schlechte Idee. Nee, aber es ist halt nur die Hälfte der Miete, ne?
Ja.
Wenn du mit der Peitsche kommst, dann sollte das Zuckerbrot auch irgendwo zu finden sein. Also wenn du.
Zuckerbrot gibt's nicht.
Aber wäre doch clever, ne, wenn sie das Vermieten irgendwie fördern würden, ne? Dann könntest du auf jeden Fall viel mehr Leute dazu bringen, auch noch, ne?
Ja, aber das Problem ist, du kannst einfach mit den mit dem, was bei den Spekulationen rauskommt an Geld, kannst du nicht mithalten. Da wird die Stadt arm, denn die Stadtkasse ist leer.
Ja, aber wenn du gleichzeitig die Steuern machst auf Leerstehende und die Förderung, na, vielleicht.
Du meinst, man soll ein bisschen tricksen?
Ja.
Tja, das ist, gute Frage. Es ist schwierig, ne? Wie kann man die Leute dazu bringen? Weil ich meine, es ist ein Problem. Es ist ja auch in Deutschland ein Problem, dass Wohnraum behandelt wird wie Aktienspekulationen.
Ja, wem sagst du das? Ich bin immer noch auf Wohnungssuche.
Ja, also ich glaube, jeder, der uns zuhört, kennt das leider auf irgendeine Art und Weise. Und ja, deswegen kann ich verstehen, dass man da durchgreifen will. Es ist halt nur die Frage, was ist so der richtige Weg dafür?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Kleiner Funfact übrigens, als ich das erste Mal im Podcast gesagt habe, ich suche gerade eine Wohnung, habe ich eine E-Mail bekommen über die Podcast, also über meine Sumika-Adresse, mit der Bitte, ich sollte mal sagen, wo ich wohne, damit ob ich die Wohnung dann an ihn vermieten kann. Finde ich auch lustig. Also es ist wirklich, es ist schlimm, muss man ganz ehrlich sagen. Der Wohnungsmarkt hier ist katastrophal, aber der ist in Japan auch nicht besser. Und wenn man mal bedenkt, in ganz Japan, nach der letzten Erhebung, die war 2024, da standen rund 9 Millionen Häuser leer. Dafür, dass aber ein akuter Wohnungsmangel herrscht, das tut wirklich weh. Wobei man sagen muss, klar, viele sind natürlich auch in ländlichen Gebieten, wo ja keiner hin möchte. Aber in Tokio ist es ja auch nicht besser. Und auch in anderen Ballungsräumen, wie jetzt Osaka oder so, da nimmt der Leerstand wirklich zu. Gerade zum Beispiel Minpakus, also sprich Ferienwohnungen für Touristen, sind ja unglaublich beliebt mittlerweile. Die sorgen ja dafür, dass ja, ich sag mal, ganze Stadtteile im Prinzip von Mietern geräumt werden, damit man solche Wohnungen draus machen kann. Und das muss einfach aufhören. Und ich finde, da ist so eine Steuer schon tatsächlich der richtige Weg.
Ja, ja.
Ich meine, gut, sie haben ja auch nicht mehr Möglichkeiten, ne?
Aber wie du bei den Minpaku siehst, wenn du den Anreiz hast, damit Geld zu machen, dann ist es noch besser, weil dann stürzen sich die Leute drauf. Ne? Wenn es zum Beispiel die Steuern nicht hart genug sind, um irgendwelche Immobilienhaie davon zu überzeugen, irgendwas zu machen, dann muss man von der anderen Seite noch ein bisschen ziehen, ne? Wenn das Schieben nicht reicht.
Ja, das wäre tatsächlich hilfreich. So, kommen wir mal, weil wir ja Häuser, mach jetzt die Überleitung. Egal, kommen wir zu Ausländern. Also, in Japan ist ja die Ausländerfeindlichkeit momentan ziemlich am Hochkochen. Das muss man leider sagen. Sehr stark auch angefeuert durch Social Media, weil da ja sehr gerne Blödsinn verbreitet wird. Darunter auch über Kawaguchi. Denn in Kawaguchi leben ja sehr, sehr viele, ich komme gleich drauf, jetzt ist mir das Wort entfallen. Schönen Dank auch.
Als Kurden.
Ja, danke, das habe ich gerade besucht, sorry. Und da gibt es unglaublich viele Gerüchte über Straftaten, über sonst was, Schattengesellschaft, Blaselsblub. Übrigens, Props, in dem Fall gehen mal raus an ein paar deutschsprachige Japan-YouTuber, die da kräftig mitfeuern, obwohl das gar nicht so ist. Und das sagt jetzt auch tatsächlich der Gouverneur der Präfektur Saitama, der nämlich meinte, es gibt überhaupt keine Belege dafür, dass die steigende Zahl von Ausländern die öffentliche Sicherheit in der Stadt beeinträchtigt hat. Die Statistiken sagen was anderes. Und ich meine, Japan ist ziemlich genau, was Statistiken angeht. Ja, und in der Hinsicht, nee, tatsächlich sinken die Straftaten. Und das nicht zu knapp. Also von 16.657 Fällen im Jahr 2001 auf 4.417 Fälle im Jahr 2025. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Ausländer in Kawaguchi, hat sich ungefähr vervierfacht.
Ja. Natürlich muss man mit Statistiken immer aufpassen, ne?
Ja, klar, aber es ist immer noch eine andere Sache nach gefühlter Kriminalität und tatsächlicher Kriminalität. Und die gefühlte Kriminalität ist anscheinend ziemlich hoch.
Ja, das Gefühlte ist sowieso so ein gigantischer Faktor, der nichts mit der Realität zu tun haben muss. Ne?
Richtig. Und es wird ja wirklich übelst, das Bericht. Also auf X, wenn man da mal genau nachschaut, Heilige. Das wundert mich eigentlich nur, dass es da noch nicht heißt, die fressen Katzen und Hunde.
Ja, die gefühlte Sicherheit in einem Land ist irgendwie so ein ganz komisches Ding, die von so vielen Sachen abhängt. Und sie hängt auf jeden Fall nicht von den Statistiken ab. Das ist blöd.
Ja, man muss auch noch was dazu sagen. Der Gouverneur selber hat ja im Januar darum gebeten, dass man doch bitte die Einreise für türkische Staatsbürger bei Kurzaufenthalten aussetzen soll oder da zumindest was machen soll. Das war natürlich jetzt auch nicht unbedingt gerade hilfreich. Das hat ja die Gerüchteküche auch ordentlich nach oben blubbern gebracht. Man muss dazu sagen, es ist leider so, es gibt dort eine, oder sagen wir mal, abgegrenzte kurdische Gemeinschaft. Die leben tatsächlich sehr für sich, meistens gar nicht so freiwillig, weil sie alle einen nicht festen Aufenthaltsstatus haben und zum anderen, weil man Ausländer gerne meidet. So, und da läuft es ein bisschen anders, als man das vielleicht aus der eigenen Gesellschaft kennt. Das unterschreibe ich auch. Es gibt natürlich auch Leute da, die auch Verbrechen begehen, das brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es ist halt eben nicht so schlimm, wie sehr, sehr viele gerade rechte Accounts das darstellen. Ja. Und um noch einen draufzusetzen. Das ist allgemein in ganz Japan tatsächlich nicht so. Denn die nationale Polizeibehörde hat sich mal die ganzen Kriminalstatistiken der letzten 25 Jahre vorgeknöpft und ausgewertet. Und ach, siehe da, die Zahl der festgenommenen Ausländer ist vom Zeitraum 2021 bis 2025 ganz schön gesunken.
Ja, liegt auch daran, dass halt Menschen Menschen sind. Und bei den meisten Menschen im Durchschnitt findest du gleichmäßig viele Verbrecher. Und wenn du in einem Umfeld bist, ne, das sowieso Verbrechen nicht fördert, sondern das Gegenteil, ne, es zurückwirkt, dann gehen automatisch auch die Verbrechen zurück. Und Japan ist halt ein Umfeld, wo das so gefördert wird. Also Japan ist kein so gefährliches Land, ne?
Nein, ist es definitiv nicht, auch wenn tatsächlich, Achtung, jetzt wieder eine Statistik. Die Statistik der japanischen Polizei zeigt, dass viele Menschen doch eher glauben, das Land wird unsicherer.
Ja, das ist der Wahnsinn, ne? Wie sehr das auseinanderhängt, ne? Die Wirklichkeit, ja, und das Gefühl.
Also tatsächlich wird Japan sicherer, das ist kein Scherz, auch wenn Straftaten wie Betrug und so weiter zunehmen. Aber Japan wird im Allgemeinen tatsächlich sicherer. Das Ding ist halt, in diesem Zeitraum, also 21 bis 25, hat sich die Zahl der in Japan lebenden Ausländer nahezu verdoppelt. Und trotzdem ist die Kriminalität deutlich zurückgegangen. Das ist also auch wieder so ein Ding. Man glaubt gerne, was man sehr schnell serviert bekommt. Das ist allgemein so ein Problem, auch bei den Medien. Die berichten ja sehr groß immer, wenn Ausländer Straftaten begehen. Das geht ja richtig rund. Begeht die gleiche Straftat dann ein Staatsbürger, tja, dann ist es vielleicht eine Randnotiz mit ein bisschen Glück. Das schürt natürlich einen ganz anderen Eindruck.
Ja, ja. Also es ist das Problem von der ganzen Sache ist auch, das ist alles viel komplizierter, als man meinen mag.
Ja.
Viele brechen das halt auf eine Sache runter. Ne? Von wegen, er ist gefährlich, weil er aus dem und dem Land kommt. Oder er ist gefährlich, weil er die und die Religion hat. Oder weil er aus dieser und dieser Ethik und Kultur kommt. Ne? Aber im Endeffekt brauchst du viel mehr als diese Faktoren. Nehmen wir zum Beispiel, ne? Muslime. Das ist auch letztens wieder ein Thema gewesen in Deutschland. Ne? Weil irgendwie die Hälfte von allen Immigranten in Deutschland, die Muslime sind, sind irgendwie gefährdet, dass sie extremistische Gedankengut irgendwie toll finden, ne?
Oh Gott.
Aber dann nimm dir zum Beispiel Indonesien, ne? Indonesien, über 200 Millionen Einwohner, ja? Mhm. Also riesengroßes Land, 87% davon sind Muslime. Guck dir mal die Kriminalstatistiken da an. Die sind exakt wie bei uns. Indonesien ist so sicher wie Deutschland. Das einzige Unterschied ist, dass sie Probleme mit Korruption haben, aber alle anderen Sachen sind die sicher wie Deutschland. Ihre Mordrate ist irgendwie bei 0,5 pro 100.000 Einwohner. Amerika ist bei 5,5. Die sind zehnmal sicherer als Amerika.
Und, warte, das, ganz, ja. ganz kurz, nur mal reinzuwerfen. Wir haben auch ein Problem mit Korruption. So, weiter.
Ja, okay.
Gut, ich wollte es nur kurz erwähnen. Ne? Ja, nein, es stimmt tatsächlich. Also der Punkt ist halt, dass man sehr auf Muslime eindrischt, sowohl parteitechnisch wie auch, also politisch, wie auch Social und so weiter, kennen wir ja leider dummerweise auch. Das ist ein ganz gewaltiger Trugschluss. Es sind ganz normale Menschen wie du und ich, sie haben halt eben ihren Glauben, ja, sollen sie ihn ausleben, fertig. Macht jeder für sich, bang. Es gibt, egal wo man hinguckt, sei es jetzt ein Deutscher, sei es ein Japaner, sei es, weiß ich nicht, jemand aus Dubai, keine Ahnung, nehmt ein Land, was ihr wollt. Ihr findet in jedem Land Idioten, die sich daneben benehmen. Das ist ein Fakt, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber das an einer Religion festzumachen oder an Herkunftsort ist totaler Blödsinn. Nicht alle Menschen sind einfach gleich. Nein, ja. Jeder kocht seine Kartoffeln irgendwie anders.
Und ich muss jetzt leider Gottes mal ein bisschen boshaft sein, ne? Aber man sollte sich auch immer ein bisschen an die eine Nase fassen, ne?
Ja.
Ohne Nährboden wächst nichts. Ja, in Deutschland gibt es halt die Möglichkeit, dass Extreme an Schichten attraktiv sind. Sonst würde die AfD nicht so viele Wähler haben.
Ja, nee, aber es funktioniert ja in Japan auch. Das sieht man ja, wie gesagt, zum Beispiel in Kumamoto, wo halt und so weiter. Entschuldigung, ich weiß jetzt gar nicht, ob Kumamoto, aber halt auch mit der kurdischen Gemeinschaft. Ne? Also die haben im Prinzip niemanden wirklich was Böses getan. Gut, da gibt es auch ein, zwei schwarze Schafe, aber die gibt es überall. Siehe Touristen, wie viele Meldungen hatten wir in den letzten Monaten mit Touristen aus aller Herrgottsländer, die sich wie die Affen benommen haben. Ja, und da wächst es halt auch wunderbar, weil es da zum Beispiel keine Gesetze für sowas wie Hassreden gibt oder zumindest keine übergreifende, sondern so kleine regionale Sachen. Und die haben halt, wie so oft, keine Strafen.
Richtig. Hinzu kommt, wenn man jetzt mal, ich gehe mal ganz kurz auf das Beispiel AfD zurück, wenn man jetzt sich die AfD mal genau anguckt, haufenweise Straftäter. Familienklüngel und so weiter und so fort. Und trotz allem sind die Leute immer, oder viele von ihren Fans lassen ihnen das durchgehen. Die können im Prinzip machen, was sie wollen, sind aber auch kein ungeschriebenes Blatt. Das halten wir auch mal fest. Abschließend dazu, um das Thema kurz zu beenden, sonst rege ich mich einfach nur noch auf. Liebe Leute, beschäftigt euch einfach mal mit der Religion. Denn das, was ihr vom Islam aus den Medien und von der Politik mitbekommt, ist Teil des, klar, der extremistische Teil. Gibt es übrigens im Christlichen auch, das halten wir mal fest, gibt es auch übrigens bei uns Buddhisten. Beschäftigt euch richtig damit, dann werdet ihr nämlich sehen, was das eigentlich tatsächlich ist. Und vielleicht versteht ihr es dann ein ganz klein bisschen besser und verurteilt nicht jemanden wegen seiner Religion oder seiner Herkunft oder so. Wenn ein Mensch kann ein Arschloch sein, ein Mensch kann unheimlich nett sein, ist völlig egal, welche Religion und völlig egal, wo er herkommt. Ganz einfach. So, kommen wir zu unserem letzten Thema, denn wir haben mal wieder einen Gewaltvorfall im Sumo. Wer es nicht weiß, Japans Traditionssport hat öfters ganz, 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 ganz üble Gewaltvorfälle. Das geht bis hin zu Mord und Totschlag tatsächlich. Und jetzt hat sich der Leiter eines Sumo-Stalls freiwillig angezeigt, denn er hat einen Ringer ganz schön, ja, wie soll ich sagen, misshandelt. Und ja, da haben wir dann wieder die Diskussion über die Trainingskultur im japanischen Traditionssport.
Ja. Es ist so traurig eigentlich gerade, weil es eigentlich zuletzt recht ruhig war und der Sumo ja in Ruf gestiegen ist, gerade im Ausland. Ne? Mhm.
Das Problem ist halt, jahrelang konnten die Ställe machen, was sie wollen. Es gelangte einfach nicht nach außen. So, in den Ställen gibt es so eine typische Hierarchie, Anfänger oder beziehungsweise, ich sag jetzt mal, nennen wir es mal Neulinge, müssen halt sehr, also hierarchisch stehen sie halt sehr weit unten und müssen halt alle möglichen Arbeiten erledigen etc. bla bla. Und dazu gehört leider auch, dass sie sehr häufig Gewalt abbekommen. Das kennt man zum Beispiel aus ganz vielen Armeen. Da hört man auch immer so dieses gerade frisch dabei und jetzt gibt es erstmal Mutpröbchen etc. bla bla. Und das ist beim Sumo leider auch nicht anders. Aber was sich geändert hat, ist, dass die Berichterstattung über den Sumo mittlerweile so weit geht, dass halt auch immer mehr Interne aus den Ställen öffentlich werden. Und das ist halt eben dann hier wieder tatsächlich der Fall. Und ja, jetzt hat man halt gesagt, okay, wir möchten mal wieder was tun. Wir gucken mal, ob wir da nicht irgendwelche Maßnahmen ergreifen können. Ich würde jetzt fast mein ganz nicht vorhandenes Vermögen wetten, dass wieder nichts passiert. Aber da ich arm bin, wird nichts passieren.
Das ist so ein Zusammentreffen von Traditionskultur und Moderne. Ich will nämlich nicht sagen, dass die Traditionskultur automatisch bösartig, gewalttätig und schlecht ist.
Nein,
ne?
Aber sie nicht. Nein, um Himmels Willen. Aber es gibt halt Vorfälle, weil einige nehmen das halt ein bisschen falsch auf, um das vorsichtig auszudrücken.
Ja, wirklich. Das es besteht ein sehr großer Druck dort im Sumo, ne?
Ja.
Der Wettstreit ist knallhart. Und das ist im Endeffekt ein Leben für den Sport und auch deine Gesundheit geht sehr oft einfach drauf für den Sport, ne?
Ja, Japan Sumo hat definitiv ein gewaltiges Gesundheitsproblem.
Ja.
Ein ganz gewaltiges. Dazu kommt aber auch, und das ist jetzt das Problem an der ganzen Geschichte, Japans Nationalsport Sumo hat auch ein verdammtes Nachwuchsproblem und zwar ein ganz, ganz gravierendes, weil viele sagen halt, nein, das will ich nicht machen. Und da sind solche Vorfälle vielleicht gar nicht so gut. Da sind auch diese älteren Strukturen, die man, oder die traditionellen Strukturen, die man gerne pflegt, auch nicht unbedingt gerade sehr förderlich in der heutigen Zeit.
Ja.
Man sollte vielleicht mal ein bisschen überlegen, dass wenn man doch jetzt so händeringend nach Nachwuchs sucht, ob man nicht doch mal eingreift.
Ist im Endeffekt dasselbe Leier bei all den traditionellen Künsten und Kulturen von Japan, ne? Egal, ob es im Dings im Theater ist oder in den kleinen Künsten oder sonst
naja,
was.
Naja, ich habe doch die Hoffnung, dass das Blumenknoten nicht so abläuft. Bitte. lass mir diese Illusion, bitte. Wehe, da kommt irgendwann ein Bericht. Wehe.
Aber ja, ne, dass die ein bisschen zu versteift sind, ist überall. Egal, ob das mit so Sachen sind wie im Rakukai, ne? Also mit den diesen Theatervorstellungen, wo eine Person mehrere Rollen übernimmt, ne, und dann eine lustige Geschichte erzählt, oder ob es im Kabuki ist oder etc. Viele davon passen sich einfach nicht an und dann werden sie einfach abgehängt von
ja,
der Moderne.
Ja, ich meine, es ist, wenn man das von außen betrachtet, ist es natürlich so ein Ding, was sehr viele an Japan auch fasziniert. Alte Traditionspflege, diese, wie soll ich sagen, Fokussierung und so weiter und so fort. Ja, das kann unglaublich faszinierend sein, aber es hat halt Schattenseiten und das hier ist eine davon.
Ja, wenn du dir überlegst, dieses ganz komplizierte Theater, dieses Puppentheater, ne, mit den großen Holzpuppen, wo du, was weiß ich, 20 Jahre lang das ausführen musst, bevor du irgendwann die Chance bekommst, dann Meister zu sein. Ne? Das ist einfach teilweise zu hart.
Ja, es ist teilweise wirklich zu hart. Also es ist kein Wunder, warum viele dieser Kulturen wirklich mit einem gravierenden Nachwuchsmangel zu kämpfen haben. Und wie gesagt, sowas ist jetzt hier auch nicht gerade unbedingt sehr förderlich. Hinzu kommt, den Skandal kann sich Sumo eigentlich nicht schon wieder leisten, weil es wurde gerade richtig beliebt bei Touristen. Mhm. Gerade so Stallführungen und so weiter sind unglaublich beliebt geworden. Das machen immer mehr Touristen. Das ist eine gute Einnahmequelle geworden. Da ist so ein Vorfall gar nicht gut. Achso, und übrigens, der Gute, der jetzt die Gewalt ausgeübt hat, ist jetzt offiziell zurückgetreten und ist jetzt nicht mehr Stallmeister. Richtige Entscheidung, muss ich sagen, aber ob da strafrechtlich noch was vorkommt, ist natürlich so eine Sache, das weiß man leider nie.
Ja, das ist tatsächlich leider ein bisschen unklar. Es gäbe ja eine Möglichkeit, wie sich der Sumo so ein bisschen modernisieren könnte, weil da gibt es zum Beispiel großes Interesse, aber ui, das darf ich gar nicht sagen, da kriege ich bestimmt eins auf den Deckel. Aber man könnte ja mehr Frauen einbeziehen.
Das müssen wir rauspiepsen.
Ja, ganz schlimm, oder? Wie kann ich es nur wagen? Aber es ist nur so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, ne? Da könnte man das bestimmt ein bisschen attraktiver machen, ein bisschen interessanter.
Fun Fact übrigens, es gibt im Laien-Sumo gibt es eine sehr aktive Frauenszene.
Deswegen meine ich ja, also es gibt da durchaus Möglichkeiten, wie man das alles ein bisschen pushen könnte. Jetzt auch nicht unbedingt aus Zuschauerzahlen, aber zum Beispiel Nachwuchs und allgemein, um das ein bisschen wiederzubeleben. Aber
die traditionellen Festivals kriegen es auch hin. Mittlerweile dürfen immer mehr Frauen an Festivals teilnehmen, die eigentlich nur für Männer waren. Auch komischerweise am Nacktfestival. Wie das funktionieren soll, das möchte ich auch gerne mal wissen. Aber man öffnet sich halt hier und da, weil anders kann man nicht überleben. Die Festivals haben es erkannt. Oder die meisten Festivals, nicht alle. Einige sterben freiwillig lieber aus, aber gut, die sind halt bockig. Aber sehr, sehr viele Festivals haben es erkannt, dass sie keine andere Chance haben zu überleben.
Ja.
So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Genießt das Wochenende mit, ich hoffe, ihr habt Sonne. Ich hoffe, bei uns kommt es auch wieder raus. Ansonsten, wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten wünsche ich euch wie üblich eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao. Ciao.